Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Lukasevangelium, Kapitel 7, die Verse 36 folgende. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, darum hat sie viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Wir fragen uns zunächst einmal, um wen es denn hier in diesem Geschehen eigentlich geht. Geht es um die stadtbekannte Sünderin oder um den Pharisäer Simon oder vielleicht um die übrigen Gäste, von denen ja hier auch ausdrücklich die Rede ist? Ich las, dass es einen Verkündiger im 19. Jahrhundert gegeben hat, der über diesen Abschnitt 20 Predigten gehalten hat. 20 Predigten. Offenbar entdeckte er viele Wahrheiten in diesem Wort der Heiligen Schrift, die ihm bei der Betrachtung wichtig geworden waren. Und wenn wir uns nun auf eine einzelne Predigt beschränken, dann können wir nur einige wenige Punkte hervorheben, wobei wir davon ausgehen, dass es unserem Herrn Jesus hauptsächlich um den Pharisäer Simon zu tun war. Alles andere, was sich dort im Hause Simons, des Pharisäers, abspielte, was uns hier erzählt wird, gab den Anlass dazu, Simon eine wichtige Lektion beizubringen. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Darum geht es hier. Jesus wollte ihm etwas sagen. Und wenn wir unseren Herrn in unserer Mitte haben wollen, dann kommt er, um uns etwas zu sagen, auch heute Morgen. Simon, und jetzt darfst du deinen eigenen Namen hier einsetzen, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und wir wollen erwidern, Meister, sag es. Jesus war also von einem Pharisäer zu einem Mahl eingeladen worden. Warum? Das wird uns hier nicht ausdrücklich berichtet. Wir können davon ausgehen, dass Simon aus einer gewissen Neugier heraus handelte. Er wollte Jesus, von dem ja inzwischen so viel geredet worden war und geredet wurde, kennenlernen. Wir lesen das schon in den vorhergehenden Kapiteln, dass die Kunde von dem, was Jesus tat, von den Wundern, die er tat, von dem, was er redete, was er predigte, das ganze Land erfüllte. So heißt es hier in Kapitel 7, Vers 17, und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Das war, nachdem er den Jüngling zu Nein von den Toten auferweckt hatte. Also überall war der Name Jesus inzwischen bekannt geworden. Und man kann sich gut vorstellen, dass Simon, dieser Pharisäer, neugierig geworden war. Es war ja noch nicht so weit gekommen bei den Pharisäern, dass sie ein ganz klares Nein zu Jesus hatten. Sie machten sich viel Gedanken über ihn, sie waren sehr skeptisch. Und auf der anderen Seite ließen sie es aber doch auch noch offen, ob dieser Jesus von Nazareth nicht doch der Messias sei. Also so ganz entschieden waren sie noch nicht. Das änderte sich dann im Laufe der Zeit bis dahin, dass sie ihm unterstellten, dass das, was er sagte und was er tat, nicht von oben vom Heiligen Geist gewirkt war, sondern von dämonischen Mächten, also von unten gewirkt war. Aber diese Zeit war noch nicht gekommen, also lud Simon unseren Herrn Jesus Christus zu einem Fest, zu einem Festmahl ein. Er wollte ihn einfach besser kennenlernen. Aber eine gewisse Skepsis war vorhanden bei ihm. Das müssen wir einfach so sagen. Und das wird uns ja auch bestätigt in der Art und Weise, wie er Jesus empfing. Jesus spricht das dann später ausdrücklich an. In den Versen 44 bis 46 lesen wir das. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Das lässt uns darauf schließen, dass Simon doch ein sehr distanziertes Verhältnis zu Jesus hatte. Das zeigt sich auch darin, wie er darauf reagierte, als nun diese stadtbekannte Sünderin unserem Herrn Jesus diesen Liebesdienst erwies. Aha, ich habe es mir doch gedacht, dass dieser Jesus kein Mann Gottes ist, denn sonst hätte Gott es ihm ja gezeigt, was das für eine Frau ist. Er ist also kein Prophet. Seine misstrauische innere Haltung Jesus gegenüber zeigte sich schon von dem Augenblick an, da Jesus sein Haus betrat. Wir haben es gerade gehört, kein Wasser, keinen Kuss, nicht mit Öl gesalbt. Es war üblich, einen Gast und insbesondere einen Rabbi mit einem Friedenskuss zu begrüßen. Anschließend wurden die Füße des Gastes mit kaltem Wasser übergossen. Da die Straßen aus ausgetretenen staubigen Pfaden bestanden und man nur einfache Sandalen bestehend aus Sohlen mit den über dem Fuß gekreuzten Riemen trug, das Wasser reinigte und erfrischte zugleich, und dann wurde dem Gast etwas Rosenöl auf den Kopf geträufelt. Das war also damals so Sitte. Und keine einzige von diesen selbstverständlichen Höflichkeitsbezeugungen wurde unserem Herrn Jesus zuteil. Staunen wir nicht darüber, dass sich unser Herr diesen kühlen, herzlosen Empfang gefallen ließ. Mit keinem einzigen Wort beklagte er sich über die Art und Weise, wie man ihn behandelte. Ich könnte mir gut vorstellen, uns wäre es wahrscheinlich anders ergangen. Vielleicht hätten wir es nicht so öffentlich geäußert, hätten nicht sofort den Rückzug angetreten, aber im Herzen wäre doch einiges in uns vorgegangen an Empfindlichkeit, wären doch vielleicht doch zutiefst getroffen gewesen, beleidigt gewesen über diese Art und Weise, wie man uns behandelt hätte. Aber nichts davon hier bei unserem Herrn Jesus. Still nahm er die Demütigung an und er nahm seinen Platz an der Tafel ein. das ist unser Herr, der sich auch von uns immer wieder, leider müssen wir es sagen und auch gestehen und bekennen, manche Geringschätzung gefallen lassen muss. Ja, wie oft tun wir unserem Herrn weh durch unser Verhalten, durch die Art und Weise, wie wir mit seinem Wort umgehen, dass wir es vernachlässigen, dass wir es geringschätzen. Mir ist das vor einiger Zeit noch einmal so aufs Herz gefallen, dass es viele, viele Jahre in meinem Leben gegeben hat, in denen ich das Wort Gottes nicht gelesen habe. Es hatte mir nichts zu sagen. Es war mir gleichgültig. Heute ist es mir lieb und wert und immer wieder eine Speise für meinen inneren Menschen. Aber wenn man dann zurückschaut, dann tut es einem von Herzen leid, dass man das Wort Gottes so verachtet hat. Wie weh hat man unserem Herrn getan. In der Zeit vor unserer Bekehrung und wie steht's danach? Wie weh haben wir ihm danach immer wieder getan, indem wir ihn und sein Wort gering geschätzt haben, das Gebet versäumt haben, lieblos gehandelt oder lieblos gedacht haben. Immer wieder haben wir ihn dadurch beleidigt und haben wir ihm dadurch wehgetan. Und er schweigt dazu. Nicht immer redet Gott sofort mit uns darüber. Wir denken auch an den Propheten Elia. Zunächst einmal hat er ihn sehr, sehr freundlich behandelt. Erst später redete er mit Elia über sein Versagen. Gott kann schweigen. Gott kann das alles so hinnehmen. Er ist voller Demut, wie hier unser Herr Jesus im Hause des Simon es zeigt. Aber, und das lernen wir auch aus diesem Abschnitt, aber er hat es nicht vergessen. Und das ist eine wichtige Lektion für uns. Es mag so aussehen, als würde Gott das eine oder andere ungehörige Verhalten von uns nicht zur Kenntnis nehmen. Doch da irren wir uns. Wenn seine Stunde für uns gekommen ist, dann heißt es: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und wohl uns, wenn wir dann nicht nur offene Ohren haben, sondern uns auch für unser Handeln und Verhalten schämen und um Vergebung bitten. Ich las einmal die Geschichte von einem Bauern, der in ganz frecher Weise die christliche Gepflogenheit missachtete, an einem Sonntag seine Ernte einzufahren. Nun, um Missverständnisse zu vermeiden, müssen wir etwas sagen zum Sonntag. Den Sonntag gibt es, so wie wir ihn kennen, ja erst seit dem Kaiser Konstantin, also seit dem 4. Jahrhundert nach Christus. In der ersten Gemeinde war es so, dass man sich am ersten Tag der Woche versammelte, früh morgens, bevor man dann sein ganz normales Tagewerk anging. Das heißt also, einen Sonntag, wie wir ihn kennen, kannten die ersten Christen nicht. Jeder Tag war gleich. Und so lehrt uns auch das Neue Testament, dass wir als solche, die wir unter der Gnade stehen, nicht mehr unter dieser gesetzlichen Vorschrift stehen, einen bestimmten Tag in der Woche ganz besonders heilig zu halten. Nämlich für uns wäre das der Sonntag, für die Juden war es der Sabbat. Du sollst den Sabbat heiligen. Viele übertragen das dann auf den Sonntag und meinen, sie müssten den Sonntag genauso einhalten, wie die Juden den Sabbat einhalten mussten. Aber das lehrt uns nun das Neue Testament nicht. Nach den Aussagen des Neuen Testamentes ist jeder Tag gleich. Das bedeutet nicht, dass wir nicht diesen Tag als Ruhetag nutzen sollten. Unter der Gnade allerdings, nicht unter irgendeiner gesetzlichen Vorschrift. Unter der Gnade sollten wir wohl mit diesem Tag sorgfältig umgehen und ihn nutzen, um neue Kraft zu tanken, sowohl geistliche Kraft als auch körperliche Kraft für die neue Woche. Wir sollen ihn also nicht einfach so vertun. Das ist klar. Aber kommen wir zurück zu diesem Bauern. Dieser Bauer übertrat diese christliche Gepflogenheit oder missachtete sie, in frecher Weise, nicht aus dem Glauben, nicht weil er vom Neuen Testament her gelehrt war, dass jeder Tag in der Woche gleich ist, und so konnte er diese günstige Gelegenheit nutzen und am Sonntag seine Ernte einfahren, sondern in frecher, unverschämter, ungläubiger Weise. Und der Pfarrer warnte ihn. Er warnte ihn vor den bösen Folgen. Und dann war der Herbst vergangen, und dann ging dieser Bauer zum Pfarrer und sagte zu ihm: Schau dir das an, mir geht's gut, meiner Familie geht's gut, es ist nichts passiert. Du hast gedroht, aber keine Strafe ist gefolgt. Und dann antwortete dieser Pfarrer, und darum geht's mir hier: Gott macht seine Abrechnung nicht immer im Herbst. Er macht seine Abrechnung nicht immer sofort, könnte man sagen. Um zurückzukommen zu diesem Geschehen: Er sprach nicht mit Simon sofort über diese unverschämte Beleidigung, die ihm beim Empfang zuteil geworden war. Der Herr Jesus schwieg zunächst. Und so schweigt Gott vielleicht eine ganze Zeit, aber dann kommt der Augenblick, da redet er mit uns. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Alles sah im Leben der Brüder Josef so aus, als hätte Gott ihr grausames Verhalten Josef gegenüber übersehen. Oder vielleicht sogar vergessen. Bis die Hungersnot kam und sie in große Not gerieten und bekannten: Das haben wir an unserem Bruder Josef verschuldet. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein, so sagt der Volksmund. Gott macht also seine Abrechnung nicht immer sofort. Er kann lange warten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist und es dann heißt: Simon, ich habe dir jetzt etwas zu sagen. Wir sollten damit nicht leichtfertig umgehen. Diese Gelegenheit kam, als etwas Überraschendes geschah. Es hatten sich viele Leute im Hause Simons eingefunden, wie das so üblich war, wenn ein bekannter Rabbi eingeladen war, und als solcher galt ja der Herr Jesus inzwischen im Volk, dem man gerne zuhören wollte. Da ging es also zunächst einmal darum, dass dieser Rabbi eine Ansprache hielt, dass er Worte der Weisheit von sich gab, und die Leute waren zusammengekommen, auch aus der Nachbarschaft, eingeladen oder nicht eingeladen, sie waren einfach da, um zuzuhören, um göttliche Weisheit in sich aufzunehmen. So müssen wir uns das vorstellen. Vielleicht geschah das auch draußen im Hof. Und so war es auch einer Frau gelungen, sich unter die Gäste zu mischen, um Jesus zuzuhören. Und dann passierte es, dass sie plötzlich auf Jesus zuging, sich ihm zu Füßen warf, diese Leute, die Gäste, die da um die Tafel herum versammelt waren, lagen ja zu Tisch, sie saßen nicht, sie lagen. Und so warf sie sich ihm zu Füßen, sie weinte bitterlich und trocknete dann seine Füße mit ihren Haaren und salbte sie mit Öl. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Öl. Wenn es hier heißt, dass diese Frau eine Sünderin war, dann bedeutete das, dass sie ein sehr unmoralisches Leben führte, das allen bekannt war. Was bewegte sie nun zu diesem Verhalten und zu dieser Handlung? Ich denke, dass ihre Tränen die Antwort darauf geben. Es waren Tränen der Scham auf der einen Seite und es waren Tränen der Dankbarkeit auf der anderen Seite. Beides also zusammen. Tränen der Scham zunächst einmal. Sie schämte sich ihres sündigen Lebens vor Gott. Sie wusste, sie hatte schwer gegen Gott gesündigt und seine Gebote missachtet. Es waren Tränen der Reue, die sie vergoss. Dabei bereute sie nicht nur die Folgen ihrer Sünden, sondern dass sie Gott mit ihrem Leben verletzt und entehrt hatte. Es gibt ja nun auch Folgen der Sünde. Gerade im Blick auf dieses Gebiet der Geschlechtlichkeit, der Sexualität. Verletzungen der göttlichen Ordnungen auf diesem Gebiet hinterlassen ihre Spuren. Das ist immer wieder zu beobachten. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber sie hinterlassen ihre Spuren. Wenn man heute meint, man könnte vor der Ehe schon mit einem Partner zusammenleben, intim zusammenleben, dann steht auch darüber das Wort, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das hat seine Folgen in der einen oder anderen Weise. Aber es gibt es auch in der Gemeinde Jesu, dass man nach dem Motto handelt, schließlich muss man ja vorher ausprobieren, ob man überhaupt zueinander passt. Diese Meinung gibt es. So schrecklich das ist. Diese Meinung gibt es auch in der Gemeinde Jesu. Aber man kann an dieser Stelle nicht ungestraft sündigen. Das möchten wir auch den jungen Leuten mit auf den Weg geben. Dass sie bis zur Ehe warten. Dass sie sich nicht verführen lassen. Es hinterlässt Verletzungen und macht sich bemerkbar in der späteren Ehe. Wenn nicht tiefe Buße geschieht, es muss tiefe Buße geschehen, Reue, wie sie auch geschah bei dieser Frau, die auf diesem Gebiet schwer gesündigt hat. Sonst schleppen wir die ganze Geschichte mit hinein in die Ehe mit all den negativen Folgen. Vielleicht bringen wir das nicht immer damit in Verbindung. Aber wir müssen davon ausgehen, dass Gott sich an dieser Stelle, da die Ehe ja ein Abbild ist für die Gemeinschaft Jesu mit seiner Gemeinde, dass Gott an dieser Stelle nicht mit sich reden lässt. Er vergibt wohl, aber manche Folgen sind dann auch zu tragen. Glücklicherweise dürfen wir auch mit diesen Folgen dann zum Herrn Jesus kommen. Er will uns tragen helfen. Aber es geht nicht in erster Linie um die Folgen der Sünde. Es geht in erster Linie darum, dass wir gegen Gott gesündigt haben, dass wir ihn verunehrt haben, dass wir ihn verletzt haben, dass wir seine Gebote übertreten haben. Ich betone das einmal. Darum geht es in erster Linie. Wir sind vor Gott schuldig geworden, wenn wir an dieser Stelle gesündigt haben oder auch sonst gesündigt haben. An dir allein haben wir gesündigt und Unrecht vor dir getan. Es geht nicht in erster Linie um die Folgen der Sünde. Geht es uns in erster Linie um die Folgen der Sünde, geht es in erster Linie um uns selbst. Geht es aber darum, dass wir begriffen haben, wir haben gegen Gott gesündigt, dann geht es um Gott. Und die Bibel spricht von der Traurigkeit der Welt und sie spricht von der göttlichen Traurigkeit. Die Traurigkeit der Welt besteht darin, dass wir die Folgen der Sünde bedauern, für uns selbst. Göttliche Traurigkeit ist eine Reue, die Gott zum Mittelpunkt hat. Da bedauern wir die Sünde um Gottes Willen, das ist göttliche Reue. Diese Art von Buße und Reue führt zum Leben, zum göttlichen Leben. Und Paulus sagt, die weltliche Traurigkeit, bei der wir im Mittelpunkt stehen und die Sünde nur bedauern wegen der Folgen für uns, führt zum Tode. Das ist ganz wichtig, dass wir das lernen und ich gehe einfach davon aus, wenn der Herr Jesus sagt zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben, dann hat diese Frau ihre Sünden bereut um Gottes Willen. Dann wusste sie, ich habe gegen Gott gehandelt und habe Gott verunehrt und Schande gebracht auf seinen Namen. Das wusste sie. Und das bereute sie. Das war für sie das Entscheidende. Und deshalb weinte sie. Das war göttliche Reue, göttliche Traurigkeit in ihrem Herzen. Und dabei war es ihr offensichtlich völlig egal, was die anderen über sie dachten. Wir müssen uns das einmal vorstellen, das war etwas, was sich in der Öffentlichkeit hier abspielte. Die anderen waren Zuschauer. Diese Frau lag nun zu den Füßen Jesu und weinte und weinte und weinte. Und da waren die kalten Blicke eines Simon und auch der anderen Gäste auf sie gerichtet. Aber das war ihr offensichtlich völlig egal. Und nun achten wir darauf, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das war ihr nicht egal aus einer inneren Frechheit heraus. Das gibt es auch. Da ist einem das völlig egal, was die anderen Leute über uns denken. Sollen sie doch denken, was sie wollen. Das ist Frechheit. Das ist hier nicht gemeint. Sie war mit ihrem Heiland ganz alleine. Sie dachte nur an ihn, sie dachte nur an den himmlischen Vater und an sich. Alle anderen blieben außen vor. Sie war mitten in der Öffentlichkeit in einem stillen Kämmerlein. Das ist es, was wahre Buße ausmacht. Da sind alle anderen ausgeklammert. Aber nicht in dieser unverschämten, frechen Weise, was gehen mich die anderen an, sondern weil man einfach in sich schlägt wie der verlorene Sohn und sagt, Vater im Himmel, es tut mir so leid, dass ich gegen dich gesündigt habe. Deshalb flossen hier die Tränen. Sie war allein mit ihrem Heiland. Und gleichzeitig, so haben wir gesagt, waren es auch Tränen der Dankbarkeit. Denn von seinen Lippen strömten Worte der Gnade, so lesen wir Lukas Kapitel 4. Holdselige Worte, so hat Luther übersetzt. Worte der Gnade sind damit gemeint. Und da hatte sie erkannt, in dieser Versammlung, als sie die Worte Jesu hörte, seine Gnade gilt auch mir. Und bei ihm kann ich einen neuen Anfang machen mit Gott, in der Gemeinschaft mit ihm und im Blick auf mein gesamtes Leben. Denn Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater bedeutet, dass unser ganzes Leben unter seine Herrschaft kommt, unter seine Gnadenherrschaft kommt. Das hatte sie erkannt. Dass es auch für eine Sünderin, wie sie es war, einen Neuanfang mit Gott durch die Vergebung ihrer Schuld gab. Seht mal, ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag gehört über Ehe und Familie. Und dann habe ich mich in diesem Vortrag, nachdem ich diesen Vortrag gehört hatte, habe ich mich gefragt, ja, wo bleibt denn jetzt der Trost für solche, die göttlichen Ordnungen übertreten haben? Wir sagen, der Jugend tu's nicht, übertritt nicht die göttlichen Ordnungen. Aber wenn es nun mal geschehen ist im Leben eines Menschen, wo blieb da der Trost in diesem Vortrag, den ich da gehört habe? Es war kein Trost da. Aber in der Bibel, da haben wir diesen Trost. Diesen Trost der Vergebung der Sünden für solche, die auf diesem Gebiet gesündigt haben. Da ist Vergebung, da ist Reinigung durch das, was der Herr Jesus dann später für diese Frau auch am Kreuz getan hatte. Auch für diese Frau, für diese stadtbekannte Sünderin, gab es Vergebung der Sünde. Die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Sie sind's in Jesu Namen. Sein Wort ist Ja und Amen. Was mag diese Frau gejubelt haben? Wie dankbar war sie, als sie dann später aus dem Munde Jesu die Worte hörte, dir sind deine Sünden vergeben. Und auch hier schon flossen im Glauben Tränen der Dankbarkeit, Tränen der Scham und Tränen der Dankbarkeit zur gleichen Zeit. Das ist auch für uns immer wieder das Entscheidende, ihr Lieben. Ob es nun auf diesem Gebiet ist, dass wir schwer schuldig geworden sind vor Gott oder auf anderen Gebieten, es gibt für uns Vergebung der Sünden. Und in dieser Dankbarkeit, da zerbrach sie das Alabasterfläschchen mit Öl, das sie bei sich trug, so war es wohl in der damaligen Zeit bei den Jüdinnen, wie ich gelesen habe, da zerbrach sie nun dieses Fläschchen und goss den wohlriechenden Inhalt auf die Füße Jesu aus. Die Dankbarkeit für die Vergebung ihrer Sünden, dein neues Leben in der Gemeinschaft mit Gott, das sie jetzt beginnen durfte, weckte in ihr ein Herz voller Liebe. Und das ist immer die Folge der Versöhnung mit Gott durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Da wird unser Herz immer wieder neu mit seiner Liebe erfüllt, mit seiner Liebe zu Gott und mit seiner Liebe zum Nächsten. Wir kehren zurück zu Simon, der sich das ja alles mit einem eiskalten Herzen angeschaut hat. Und er wird nicht der Einzige gewesen sein, der verächtlich auf diese Frau herabgesehen hat. Und er erwartet hat, dass Jesus diese Frau mit barschen Worten abweisen würde. Ihm und natürlich auch allen anderen hatte unser Herr nun eine wichtige Lektion zu erteilen. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und dann erzählt der Herr Jesus ein Gleichnis. Ein Gleichnis von einem Mann, dem zwei Leute eine Geldsumme schuldeten. Der eine schuldete ihm 500 Silbergroschen, der andere 50. Beide können nicht bezahlen, da erlässt er beiden die Schuld. Und nun fragt Jesus, wer von den beiden wird ihn wohl am meisten lieben? Und ohne zu merken, dass er sich selbst das Urteil spricht, antwortet Simon, ich denke der, dem er am meisten erlassen hat. Du hast recht geurteilt, spricht Jesus zu ihm und fährt fort, indem er sich der Frau zuwendet. Siehst du diese Frau, Simon? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, dieser aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, dieser aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Diese Worte müssen ihm doch ins Herz und Gewissen gedrungen sein. Wir wissen nicht, wie Simon darauf reagierte. Ob er zurechtgekommen ist, aber das war das Ziel, dass der Herr Jesus hier verfolgte, als er die Einladung in das Haus des Pharisäers Simon zu kommen nicht ausschlug. Er ging hinein. Warum? Nun, um diesen Simon zurechtzubringen. Und deshalb sagte ich zu Anfang, im Zentrum steht hier Simon, der Pharisäer. Ihm möchte der Herr Jesus eine Lektion erteilen. Ihm möchte er helfen, zurechtzukommen. Doch sein Leben einmal und sein Herz einmal im Lichte Gottes zu sehen und zu erkennen. Und hier wird offenbar, dass die mangelnde Sündenerkenntnis bei Simon der Grund dafür gewesen ist, dass er den Herrn Jesus Christus hier so kühl und herzlos empfangen hat. Er war sich seiner großen Schuld vor Gott nicht bewusst. Es gab doch in seinem Leben auch Sünde. Und um das eine oder andere wusste er, aber so sündig wie diese Frau, wie diese stadtbekannte Sünderin, war er nicht. So schlimm stand es um ihn nicht. Davon war er fest überzeugt. Deshalb auch seine Reaktionen. Und da haben wir das eigentliche Problem, ihr Lieben. Das eigentliche Problem ist nicht, dass Gott nicht in der Lage wäre, die größte Schuld zu vergeben, sondern das eigentliche Problem besteht darin, dass wir nicht erkennen, dass wir so große Sünder sind. Der Herr Jesus sagt es einmal zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr sagt, ihr seid sehend, und weil ihr meint, dass ihr sehend seid, bleibt eure Blindheit. Wenn ihr sprechen würdet, wir sind blind, dann könnte euch geholfen werden. Das ist eigentlich das eigentliche Problem. Nicht nur bei den Menschen draußen, sondern auch das Problem für uns. Immer wieder aufs Neue. Wir erkennen unsere Sündhaftigkeit nicht oder zu wenig. Wir müssen in das Licht Gottes hineingestellt werden. Wir müssen dahin kommen, dass wir uns mit dem ärgsten Sünder auf eine Stufe stellen. In dem Bewusstsein, wir sind nicht besser als irgendjemand in dieser Welt. Wie arg er auch gesündigt haben mag. Denn uns allen wird zunächst die Sünde Adams zugerechnet und da ist es kein Unterschied. Ob du moralisch gut gelebt hast oder moralisch schlecht gelebt hast. Natürlich, Gott möchte gerne, dass wir ein gutes moralisches Leben führen und ihn dadurch ehren und verherrlichen. Aber im Blick auf unser Sündersein spielt das keine Rolle. Da sind wir alle ohne Unterschied gleich vor Gott. Und das hatte Simon, der Pharisäer, nicht begriffen. Das sollte er aber jetzt begreifen. Dann hätte ihm geholfen werden können. Vielleicht wurde ihm auch geholfen. Wer weiß. Wir kennen seine Geschichte nicht. Wir wissen nicht, was sich da in seinem Leben dann später abgespielt hat. Nur eines ist klar. Ist er dabei geblieben bei dieser selbstgerechten Art, so wird er auch in Zukunft wenig Liebe gehabt haben. Denn das macht der Herr Jesus hier deutlich. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wer sich aber seiner großen Schuld und Sündhaftigkeit bewusst ist und von der vergebenden Gnade Jesu lebt und zwar immer und immer wieder, der liebt viel. Der hat ein Herz voller Liebe zu den Menschen um sich herum. Bei aller Mangelhaftigkeit, die auch da noch für uns alle gilt. Aber da fangen wir grundsätzlich an, mit der Liebe Jesu zu lieben. Wenn wir also beten für unsere Gemeinde um eine Belebung, um den Geist der Liebe, dann beten wir, ob wir es wissen oder nicht, gleichzeitig um eine tiefere Sündenerkenntnis, dass Gott uns in sein Licht hineinstellt, dass wir die Verdorbenheit unseres Herzens klarer erkennen. Und das ist zu allen Zeiten der Fall gewesen. Wenn Gottes Geist über die Menschen kam, dann erkannten sie auch Gottes Kinder ganz neu, wie verdorben ihr eigenes Herz war. Und da hatten sie nichts anderes zu rühmen und zu loben und zu preisen als Gottes Liebe und Barmherzigkeit, als eine wunderbare Gnade vom Kreuz her. Mag der Herr uns das hier schenken, dann wird es an Liebe untereinander nicht mangeln. Dann werden wir auch mal hier und da sagen können, vergib mir bitte, es tut mir leid, dass ich da so reagiert habe. Dann wird uns das nicht schwerfallen, weil unser Herz grundsätzlich in seinem Stolz gebrochen ist. Und das brauchen wir, gerade auch in unserer Zeit. Der Herr mag es uns schenken. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Hatte der Herr Jesus dir heute Morgen etwas zu sagen? Hatte er mir etwas zu sagen? Ich hoffe doch sehr, der Herr mag uns dazu seinen Segen schenken. Amen.